Ich würde gern zu Anfang mit uns beten. Guter Vater, danke für diesen fantastischen Tag. Wir stehen ja immer auf und wissen eigentlich gar nicht so genau, was kommt. Vielleicht machen wir uns auch gar nicht so viele Gedanken. Aber das verhindert auch manchmal, dass wir ganz bewusst und dankbar in den Tag starten. Und wir sitzen jetzt hier in Freiheit bei gutem Wetter und trotzdem überdacht und dürfen Gottesdienst feiern. Das ist Grund zur Freude, auch gerade nach den letzten Monaten und 1,5 Jahren jetzt schon. Danke, dass du da bist, danke, dass du Leben schenkst und danke, dass du uns auf dem Schirm hast. Amen. Ich bin ganz begeistert. Finn, sagen wir mal, war das dein erstes Mal, dass du hier mit gespielt hast?
Also
mit dem Schlagzeug ja. Wie alt bist du, Finn?
14.
Finn ist 14 und spielt bei uns mit im Gottesdienst. Ich finde das fantastisch. Mach weiter so, wir brauchen dich. Danke. Ich bin von noch etwas begeistert. Das sieht man, also Finn sitzt hier vorne, erhöht, ihn sieht man. Ein paar Leute sieht man nicht. Und zwar, wir wissen das, gestern war die Trauung von Stefan und Tamina. Und dafür wurde natürlich auch aufgebaut, Technik, Kameras und so weiter. Das ging gestern um 9:30 los, der Aufbau. Die Trauung war dann um 3:00. Und was ist eigentlich danach? Wurde das eigentlich alles wieder abgebaut und dann ins Haus geschafft und heute Morgen alles wieder aufgebaut? Nö, unsere Technik-Jungs da hinten, die haben einfach mal gesagt, komm, wir machen da eine Nachtaktion raus. Die waren hier gestern ganzen Tag ab 9:30, haben hier übernachtet und ich will gar nicht fragen, was ihr hier alles gemacht habt. Auf jeden Fall habt ihr darauf aufgepasst, auf unsere ganze Technik und so. Und heute sitzt ihr da wieder, heute Morgen. Also euch auch, ey, fettes Dankeschön. Echt. Dazu muss man ein wenig bekloppt sein, aber das seid ihr auch. Vielen Dank. Positiv gemeint, das wissen Sie auch. Ich habe vor 2 Wochen hier gestanden und über das Volk Israel gesprochen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, das Volk Israel, das unterwegs war und vielleicht mit Absicht unterwegs war und unterwegs bleiben musste. Vielleicht hat Gott zu ihnen gesagt, ich weiß, ihr wollt besitzen, ich weiß, ihr wollt ankommen, ihr wollt eine Sicherheit für euch, ihr wollt irgendwo da sein und irgendwas als eures bezeichnen. Nein, ihr bleibt weiterhin unterwegs, ihr bleibt auf mich angewiesen. Daraus habe ich einen persönlichen Gedanken gezogen für uns alle, nämlich, dass wir uns nicht von dem abhängig machen, was wir leisten, was wir erarbeitet haben, was wir aufgebaut haben, so schön das alles ist, unseren Wert nicht daran hängen, das war ein persönlicher Gedanke. Und ein gemeindlicher Gedanke war, wir bleiben eine Gemeinde, die unterwegs ist. Ja, die unterwegs ist. Wir mögen ein schönes Haus haben und das finde ich wirklich schön, aber die Gemeinde ist nicht das Haus, die Gemeinde ist das hier. Ja, vielleicht ist es gar nicht schlecht, mal Gottesdienst zu feiern und nicht im Haus zu sein, sondern gar nicht erst in die Versuchung zu kommen, dass das die Gemeinde ist, sondern das hier ist die Gemeinde. Jesus in unserer Mitte und wir drumherum. Mehr braucht es nicht. Das ist alles, was wir haben und alles, was wir brauchen. Und ich möchte an diesen Gedanken gerne einen weiteren anschließen. Wir feiern heute das Abendmahl. Ich habe mir sagen lassen, nach 1,5 Jahren circa wieder, wenn man mal von einer kleinen Online-Möglichkeit, ich glaube, zu Anfang wurde das mal versucht, aber das letzte Abendmahl zusammen ist 1,5 Jahre her. Eigentlich bräuchte es keine Predigt mehr, würde ich mal sagen. Wir kommen zusammen, um Abendmahl miteinander zu feiern. Das ist so ein starkes Ding, das ist so voller Präsenz Gottes, voller Aussage, dass ich dem mit meiner Predigt nicht im Weg stehen will. Ich gebe dem nur noch mal einen zielführenden Gedanken. Bei mir gehört Predigt und Abendmahl immer zusammen, heute ganz besonders. Ich habe euch die Predigt mitgebracht und ich habe euch die sogar aufgezeichnet. Die ganz Kreativen von euch, die hätten vielleicht sogar schon Ideen, was das hier zu bedeuten hat. Ja? Willkommen zu Hause. Da bin ich wieder. Willkommen zu Hause, das ist der Titel, das Motto dieses Gottesdienstes. Das ist eigentlich kein wirklich kreatives Motto, finde ich. Das hört man nämlich an ganz vielen Ecken. Das ist ein schöner Gedanke. Willkommen zu Hause. Darum geht's mit Abendmahl. Ich habe mir richtig Mühe gegeben beim Malen. Und das sind die Stationen, durch die ich euch führen möchte. Wir sehen einen Sessel, wir sehen ein paar Buchstaben, wir sehen Zahlen und unten ein Kreuz. Ich habe schon interessante Interpretationen vor dem Gottesdienst gehört. Zum Beispiel, wir sitzen alle und wir lernen heute das Alphabet und die Zahlen, also irgendwie völlig abstruse Gedanken. Ich werde euch mal mitnehmen. Und zwar, mich hat das Thema Zuhause oder Heimat, Identität und auf der anderen Seite auch Fremde natürlich. Das hat mich weiterhin beschäftigt. Und ich habe mir die Frage gestellt, gab es eigentlich irgendwann mal einen Punkt im Laufe der Geschichte, der Menschheitsgeschichte, dass dieses Denken von, ich möchte ein Zuhause haben, ich sehne mich nach Heimat, ja, hat der eigentlich irgendwann angefangen oder war das schon immer so? Und in meinen Recherchen bin ich auf einen weltgeschichtlichen Wendepunkt gestoßen. Es gibt ja die Wissenschaftler, die sich alle darum streiten, was sei jetzt eigentlich das einschneidendste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Die einen sagen, oh, die Digitalisierung, das ist ganz weit vorne, oder die Globalisierung ist ganz weit vorne, das hat alles verändert. Oder die Industrialisierung, ja, Ende des 18. und dann im 19. Jahrhundert. Das hat alles verändert. Und einige, nicht wenige, sagen, dass der einschneidendste Wendepunkt ist noch viel weiter, geht noch viel weiter zurück, Jahrtausende zurück. Und zwar war das die sogenannte Sesshaftwerdung des Menschen. Vielleicht habt ihr das mal gehört, die Sesshaftwerdung des Menschen. Das ist einer der wenigen Dinge, die ich noch, an die ich mich noch erinnere. Die habe ich nämlich in der Grundschule gelernt, dieses Wort Sesshaftwerdung, im Fach Sachkundeunterricht. Habt ihr Sachkundeunterricht gehabt? Ja, ne? Gibt es heute, glaube ich, ja mehr, oder? Gibt es das noch? Heißt das auch noch so? Okay, es heißt noch so, okay. Also die Sesshaftwerdung des Menschen. Warum sagen viele Leute, das ist der einschneidendste Wendepunkt in der Geschichte des Menschen? Der Grund ist der, damals wurde scheinbar der Besitz erfunden quasi. Das war das erste Mal, dass Leute gesagt haben, hier bleibe ich, das gehört jetzt mir, das ist mein Land und hier baue ich eine Siedlung. Und hier baue ich auch Äcker und Viehzucht und solche Sachen kamen auch noch dazu. Aber das erste Mal, dass die Menschen gesagt haben, hier bleibe ich. Ja, das ist mein Zuhause, das ist ab jetzt meine Heimat. Die haben einfach ein Stück Boden, als ihr es erklärt. Das ist jetzt meins. Ja, davor gab es dieses Denken nicht. Davor sind die Völker, die Menschen gewandert, ja, dahin, wo es Essen gab, ja, wo der Jagdbestand, ja, Jäger und Sammler, wo der Jagdbestand noch da war, oder wo das Klima gut war zum Leben, ja, im Sommer eher in den Norden, im Winter eher in den Süden, ja, da, wo es auszuhalten war. Danach ging's. Und dann mit der Sesshaftwerdung des Menschen, die Wissenschaftler gehen davon aus, dass das circa 10.000 Jahre her ist, ja, das war das erste Mal der Gedanke, wo Leute gesagt haben, das ist meins, das gehört mir. Und stellt euch das mal vor, eine Welt ohne Besitz, ohne Land, ohne mein Grund, ohne dass ich sagen kann, das ist meins. Wenn man sich mal allein die Kriege der letzten Jahrhunderte, Jahrtausende angeguckt hat, dann ging das zu 90%, das waren Besitzkriege, Territorialkriege. Man wollte sich vergrößern und expandieren. Und man wollte ein anderes Volk niedermachen, um deren Besitz einzuverleiben. Ja? Stellt euch mal eine Welt vor, in der es das nicht gibt. Ja? Eine Welt ohne Besitz. Die Sesshaftwerdung des Menschen hat das alles verändert. Naiverweise habe ich deswegen einen Sessel gemalt. Das hat damit natürlich wenig zu tun. Aber der Gedanke, das ist meins. Das ist mein Gebiet. Das ist meine Heimat. Hier bin ich versorgt. Hier kenne ich mich auch aus. Ja. So. Und in diesem Gedanken waren die Menschen jahrtausendelang unterwegs. Und zwar bis hin zu Abraham und Mose und David, die ganzen biblischen, ersten biblischen Figuren, die wir kennen, ja, die haben alle in dieser Denke gelebt und ich möchte die nochmal konkretisieren. Die haben in der Denke gelebt, dann kam nämlich auch was Geistliches ins Spiel, ein Gottgedanke. Man lebt in verschiedenen Regionen, ja, Region A, B, C, D und so weiter. Das ist meine Heimat, meine Region und da kenne ich mich aus, da bin ich versorgt. Und was hat das mit Gott zu tun? Die Leute haben damals gedacht, jeder Region ist ein Gott zuzuordnen. Ja? Ein Regionalgott, ein Ortsgötze, könnte man sagen. Gott A ist der Wächter über Region A. Gott B, der Wächter über Region B. Das heißt, wenn ich in Region A bin und dann zu Region B will, dann verlasse ich den Einflussbereich des Gottes, den ich kenne, und trete in den Einflussbereich eines anderen Gottes. Ja, also eine Region, ein Gott, eine andere Region, ein anderer Gott. Ja. Und wenn man sich jetzt mal, jetzt kommen wir zu dieser Zahl hier, wenn man sich jetzt mal David vorstellt, also nochmal, das war der Denkhorizont der Leute, eines Abraham, eines Mose, eines David und so weiter, regional denken. Und jetzt kommt eine bahnbrechende Veränderung. Und komischerweise, als vor dem Gottesdienst haben mich zwei Leute auf dieses Plakat angesprochen und haben gesagt, was sie vermuten, was das bedeutet. Und sie konnten nur zu dieser Zahl was sagen. Und zwar waren das Nick und Günther. Und die haben pauschal richtig gelegen. Ich weiß nicht, woher ihr es hattet, aber ich dachte mir das so, sagten sie. Und zwar haben sie gesagt, das ist doch bestimmt Psalm 23, Vers 1. Ich weiß nicht, wie ihr darauf gekommen seid, das hätte jetzt alles möglich sein können, aber ihr habt recht. Ein Psalm Davids, und ihr kennt den natürlich, die meisten von euch kennen den. Ich mache mal erstmal nur den ersten Vers. Ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist für uns ja erstens ein bekannter Vers und zweitens ist das jetzt auch kein neuer Gedanke, dass Gott ein mitgehender Gott ist, dass er uns begleitet und immer da ist. Ja? Jetzt stellt euch mal diese Denke hier vor. Es gibt eine Region, dafür ist ein Gott zuständig. Und wenn ich in die nächste Region gehe, ist der nächste Gott dafür zuständig. Und David schreibt jetzt das erste Mal, ja, nach Jahrtausenden dieses Denkens, nein, mein Gott ist ein Hirtengott. Mein Gott ist ein Hirtengott, ein mitgehender Gott. Er führt mich, er begleitet mich. Er bleibt nicht hier an der Grenze stehen und sagt, jetzt muss ich das an einen anderen Gott übergeben. Nein, mein Gott ist ein guter Hirte. Und mir wird auch da, sagen wir mal, ja, wo ich mich nicht auskenne, wo nicht meine Heimat ist, selbst da wird mir nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Für mich war dieser Gedanke ein völlig faszinierender und für David wahrscheinlich gerade damals auch. Auf einmal ist dieser Vers richtig lebendig. Ja? Also auf einmal ist dieser Vers stellt Jahrtausende Menschheitsgeschichte und Denkweisen völlig auf den Kopf. Ja? Der Herr ist mein Hirte. Er geht mit. Er geht mir voran. Er geht mir auch nach. Er geht mir hinterher. Ja? Er geht mit. Ein mitgehender Gott. Und wenn man mal diesen Psalm liest, dann kommen da ganz viele Worte drin vor. Er weidet mich auf einer grünen Aue, er führet mich zum frischen Wasser. Er ist ein Gott, der führt, der nicht stehen bleibt, der mich führt. Er führt mich auf rechter Straße. Ja? Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, ja, ich kenne die Täler, ich kenne die Bereiche, die für mich eigentlich den Tod bedeuten. Aber selbst da fürchte ich kein Unglück, sagt David. Ja? Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Früher hat man gedacht, da wo ich bin, da wo meine Heimat ist, da wo mein Gott ist, da ist Gutes und Barmherzigkeit. Und jetzt schreibt David zum ersten Mal, nee, dieses Gute, diese Barmherzigkeit, die wird mir folgen, egal wo ich hingehe. So, ein fantastischer Gedanke. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das Haus, selbst wenn ich unterwegs bin, das Haus ist nicht da, wo ich wohne und nicht da, wo ich Heimat habe oder ist auch kein Gebäude oder was auch immer, sondern ich bleibe im Hause des Herrn, selbst im Unterwegssein. Ja? Ich finde das einen fantastischen Gedanken. Ich weiß nicht, was ihr gerade denkt. Ich kann nicht in euren Kopf gucken, aber ich hoffe, dass ich euch damit infizieren kann. Dieser Gedanke, den David hier ausspricht, der Herr ist mein Hirte, er ist ein mitgehender Gott. Ja? Dieser Gedanke zieht sich durch dann bis ins Neue Testament, bis zu Jesus, bis zu Paulus. Jesus, der sagt, hier, kommt zu mir. Geht nicht zum Tempel oder in irgendeine Region oder was auch immer, sondern kommt zu mir. Der Gott, den ich meine, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist kein Regionalgott, sondern er ist ein Personalgott. Er bindet sich nicht an Regionen oder an Gebäuden, sondern er bindet sich an Menschen. Ja, bis heute. Paulus schreibt, das ist der Gedanke, den Paulus ja also überall vorscheinen lässt, den In-Christus-Gedanken. Das ist das Geheimnis. Nicht irgendwo, du musst nicht irgendwo hingehen, sondern deine Heimat ist in Christus. Ja, deine neue Heimat ist in Christus. Das ist die Auflösung. In Christus. Ja, wer in Christus ist, ist eine neue Identität. Der findet da Heimat. Ja. Und so alt dieser Gedanke ist, jetzt geht mal euer Leben durch. Ja. Wir mögen zwar nicht mehr in Regionen leben. Ich war früher mal in Region A und jetzt bin ich in Region B. Aber geht mal euer Leben durch. Ich glaube, dass euer Leben nicht so aussieht, schön geordnet in konzentrischen Kreisen, sondern dass das Leben manchmal irgendwie so läuft. So. Kreuz und quer. Mal fühle ich mich näher dran an Gott und manchmal fühle ich mich weiter weg. Das ist so. Aber die Wahrheit ist, Gott ist ein Hirte. Er war schon da, wo, als ihr noch dachtet, ihr hier gerade durch die Gegend oder ich bin ganz weit weg von Gott, vielleicht warst du das gar nicht, ganz sicher warst du das nicht, weil dieser Gott ein Hirtengott ist, weil er ein Mitgehergott ist. Ich bin mit dir. Ja, du magst dich vielleicht weit weg von mir fühlen, solche Zeiten gibt's, ja, wer kennt die nicht. Aber Gott sagt, ich bin mit dir. Ich bin der Hirtengott. Fall mal nicht zurück in dieses alte Regionaldenken, dass ich irgendwo bin und wenn du woanders hingehst, dann bin ich nicht mehr da. Das schminkt dir mal ab. Ich bin ein Hirte. Ich bin mit dir. Und geht euer Leben mal durch. Ich höre so viele Lebensgeschichten in den letzten Wochen und Monaten, die mich alle faszinieren. Ich finde das immer faszinierend. Und auch unter diesem Gesichtspunkt, du bist da nicht allein durchgegangen, durch deine ganzen Jahre und durch deine Dürrezeiten und deine Irrwege oder deine Versuche und Irrtümer oder was auch immer. Ich möchte euch sagen, Gott ist ein Hirte, der da war und da ist und da bleibt. Ja? Und darum geht es im Abendmahl. Gott lädt uns nicht irgendwo hinein, nicht in ein Gebäude, nicht in einen Tisch oder in eine Gemeinde, sondern er lädt uns zu sich selbst ein. Bleibt bei mir. So, ich bin die neue Heimat, sagt Gott. Das kann man annehmen oder man kann in dem Alten vielleicht bleiben und verharren. Die Einladung ist, kommt zu mir. So, da ist all das, was ihr braucht. Da ist eure Heimat. Ja? Das ist der Gedanke des Abendmahls für heute. Und das ist auch der Gedanke, wenn wir nachher sagen, wenn auch in den Einsetzungsworten, zur Vergebung der Sünden ist sein Blut vergossen worden und so weiter. Vergebung der Sünden ist eigentlich nichts anderes als willkommen zu Hause. Ist das gut oder ist das gut? Sehr gut, ne? Willkommen zu Hause. Klar ist das schön, dass wir hier auf unserem Gelände mit unserem Haus und wir kennen uns alle, ist auch ein Stück Heimat, klar. Aber die eigentliche Heimat haben wir bei Gott selbst. Das ist die Einladung. Ich würde gerne beten und damit das Abendmahl einleiten. Guter Gott, du kennst unsere Wege. Du kennst auch die Wege, die nicht so ganz einfach waren, wo wir uns irgendwie durchgestrumpelt haben und durchgerettet haben. Auf gut Glück irgendwie ein bisschen gehofft haben, dass es wieder besser wird. Das kennst du alles. Du kennst die Wege, weil du ein Hirtengott bist. Und wie fantastisch ist dieser Gedanke, dass du mitgegangen bist. Da, wo wir dich noch gar nicht auf dem Schirm hatten, warst du schon da. Du bist jetzt hier. Wir müssen ja nicht irgendwo hinrennen, wo du zu finden bist, sondern du bist hier. Und du wirst auch mit uns sein und bleiben. Das ist deine Einladung, mitzugehen. Das ist deine Einladung, Hirte zu sein in deinem Leben. Und wir bringen dir gerade vor dem Abendmahl, bringen wir dir auch die Gedanken, die Wege, die Gefühle, was auch immer, wo wir das Gefühl haben, die trennen uns irgendwie doch von dir. Da entsteht irgendwie doch eine Distanz, auch wenn wir wissen, dass du der Hirte bist. Aber die wollen wir dir trotzdem bekennen. Das wollen wir jetzt in Stille tun. Und all das, was wir auf dem Herzen haben und irgendwie nicht formuliert bekommen, das dürfen wir in das Gebet legen, das du uns selber gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.